Freunde, und willkommen zur nächsten Ausgabe von euren Anaheim Ducks Blog, euren Anaheim Ducks und auch natürlich NHL Podcast. Ja, es geht hier Schlag auf Schlag in der Liga weiter und auch hier bei uns. Ich melde mich hier am Freitagnachmittag für euch, um nochmal ein kurzes Update zu den Ducks zu geben, beziehungsweise ich habe richtig oder einfach Zeit gefunden und Bock gehabt, nochmal über die Ducks zu reden, durch den Sieg gegen Edmonton und wie wir so reingekommen sind in die Partie. Dachte ich mir für euch nochmal fürs Wochenende eine neue Episode. Ja, die NHL ist zurück. Wir haben uns alle drauf gefreut nach diesem wunderbaren Olympiaturnier, was wir ja alle echt begeistert geguckt haben. Nehme ich mal einfach stark an, so war es zumindest bei mir. Und durch das nochmal, ich hatte es in der letzten Folge auch schon gesagt, was für ein wahnsinniges Finale das war bei Olympia USA gegen Kanada. Aber umso heißer war man auf Hockey auf allerhöchstem Niveau und natürlich auf die NHL und natürlich auch über unsere Anaheim Ducks. Und so war es auch direkt am ersten Spieltag oder Reload-Spieltag oder wie sind wieder da, Spieltag, nennt wie ihr es wollt, war es denn soweit, dass wir gleich einsteigen mit einem Heimspiel, wie bereits angekündigt, gegen Leon Dreiseitels Oilers. Und wenn man jetzt bei einem Olympia hin und her und einem wir sind wieder da zurückblickt, müssen wir auch sagen, dass wir ein Spiel vor der Brust hatten, wenn man auf die Tabelle guckt, was wirklich viel wert war für beide Seiten. Uns trennte insgesamt nur ein Punkt zu dem Zeitpunkt, zweimal Punkt gesagt, aber naja. Und das bedeutet natürlich, dass es ein sehr wichtiges Spiel war in der Division. Und die Oilers kamen mit drei Niederlagen, ja, vor Olympia, weiß ich nicht, ob man da jetzt noch von der Streak reden kann, wenn du so eine lange Pause hattest. Auf jeden Fall kamen die Oilers denn im Honda Center, oder gastierten im Honda Center, besser gesagt. Aber lass uns jetzt langsam mal reingehen in die Partie. Ja, wir lieferten ein sehr wildes Spiel ab, genauso wie die Oilers, oder insgesamt war es ein sehr, sehr wildes Spiel. Wir behielten am Ende mit 6-5 die Oberhand, was ja auch ein krasses Spiel war. Ich war war ein paar Minuten gespielt. Im zweiten Drittel war ich dann live dabei, habe das bis zum Ende komplett gucken können. Es war schon echt wild, ne? Also ich hatte dann so, das stand 2-2, wo ich eingeschaltet habe, dachte ich auch so, okay. Aber wo ich den Spielfluss so gesehen habe, dachte ich so, da hatte Edmund eine richtig starke Phase. Dachte ich so, ey, wir kommen nicht gar nicht so richtig in die Partie rein. Und Edmund ging dann wieder mal mit 4-2 in Führung. Wir glichten das Ganze wieder aus. Die gehen nochmal mit 5-4 in Führung. Da dachte ich spätestens, ja, okay, jetzt ist vielleicht Edmund an dem Tag vielleicht ein bisschen besser. Aber dass wir das dann nochmal drehen und quasi nur einmal in der Partie geführt haben und das Ganze am Ende, ist ja wirklich Wahnsinn. Ja, insgesamt zum Line-Up kann man sagen, Jackson Lacombe auch nur wenige Tage nach dem Olympiagold direkt wieder als Top-Verteidiger im Lineup. Klar, hat nicht gespielt, aber war trotzdem unterwegs. Wo wir uns auch besonders darauf hingeführt haben, war die Rückkehr von Leo Carlsson, hat er 11 Spiele verpasst und kam sofort wieder eher explosiv ins Spiel, zeigte sein ganzes Können, als wenn er nie weg gewesen wäre. Und ich meine, 11 Spiele ist ja auch ein gewisser Zeitraum. Aber er war sofort da und hat natürlich durch sein Tempo, auch durch die No-Trail-Zone, und seine Spielverarbeitung war auch wieder auf absolutem Top-Niveau. Dazu Alex Killorn, auch Torschütze gewesen, zeigte dabei wieder mal, wie gut er zu Leon Carlsson passt und wie gut er ihn einsetzen kann durch sein Spielverständnis. Und da hat sich echt eine ganz gute Mischung gefunden in den Lineups. Und insgesamt können wir da wirklich sehr, sehr zufrieden sein, wie Leo da ins Spiel auch wieder eingestiegen ist nach der Pause, nicht nur bei Olympia, auch generell seiner Verletzungspause. Im Tor natürlich Lukas Dostal, frisch von Olympia, mit Tschechien wieder zurück, ist ja im Viertelfinale rausgeflogen, hatte natürlich ein bisschen mehr Zeit, ja, gegen den Jetlag und so weiter zu kämpfen. Hier 22 von 27 Schüssen, ja, klar, 5 Gegentore wieder. Ja, klingt ein bisschen böse mit wieder, aber ist ja normal, dass wir einige Tore fangen, aber das kann man gleich gar nicht so an die Gegentorschnitt irgendwie mit einbeziehen. Klar, musst du da auch mal ein Auge drauf haben. Aber er hat auch so viele Saves wieder gehabt, die verdeckt waren, die abgefälscht waren. Wenn du nur auch drauf guckst, guck mal, wieder 5 Gegentore. Ja, das liest sich alles vielleicht nicht so toll. Aber wir haben einen guten Goalie, auf den wir auf jeden Fall aufbauen können. Also da will ich mir gar nicht so viel Sorgen machen. Und er hat ja auch schon gezeigt, dass er auch mal 40 Schüsse und so weiter halten kann. und uns da wirklich ein Spiel hält, wenn ich zum Beispiel bei dem Sieg in Colorado denke, bei der Avalanche, die zu dem Zeitpunkt ja auch erst zwei Spiele verloren hatte. Aber ja, auch er war ein Garant natürlich für den Sieg und so wie für das gesamte Team eigentlich auch. Ja, insgesamt war es natürlich sehr chaotisch. Ne? Das Spiel war komplett offen. Beim Stand von 5 zu 5 hätte sag ich schon, Edmonton auch das nochmal in Führung gehen können. Ich glaube, irgendwann kommst du denn nicht mehr zurück. Aber haben sie nicht genutzt, ne? Aber da hatten wir irgendwie das Momentum wieder auf unserer Seite. Natürlich, wenn du immer wieder den Ausgleich machst, kommst du wieder ran. Aber dann dieser Nackenschlag, den wieder zurückzulegen, ja, war auf Messerschneide. So wie ich das Wort schon oft in der Olympia-Folge gesagt habe. Aber so war es diesmal auch. Und wenn man so ein bisschen genauer zugehört hat, wer das Spiel live geguckt hat, hat die ganze Zeit natürlich auch die USA-Rufe gehört. War bestimmt eine besondere Atmosphäre. Da war ja insgesamt, wenn man ein bisschen drauf guckt, ja USA gegen Kanada mit Anaheim und Edmonton. Klar, kurz nach Olympia hat das noch seinen gewissen Flair, auch wenn Edmonton mit Connor McDavid kommt. Wir jetzt, da kommen wir ausgeklammert, ja keinen von den US-Boys dabei hatten, aber natürlich haben wir auch ein paar Amerikaner. Ja, insgesamt das Powerplay von uns haben wir nur einmal nutzen können von 5 Versuchen. Ja, komm, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Natürlich muss das auch insgesamt besser und gefährlicher werden. Aber wir haben ein bisschen was angepasst, wenn man da genauer drauf guckt. Mehr Rotation, schnellere Abschlüsse aus dem Slot. Das muss ich vielleicht dann auch nochmal finden. Natürlich hat man vielleicht auch erkannt, dass wir da was ändern müssen. Und das muss ich natürlich auch erstmal einspielen. Ja, in der Defensive hatten wir natürlich Probleme. Edmonton kommt mit Power, mit Dreiseite, mit McDavid, der viel probiert hat. Und wir hatten so ein bisschen auch den Faden auch zeitweise verloren, was so Positionszeiten gerade von unserem Verteidiger ausging. Da auch die Gegentore, die auch ein bisschen unglücklich aussahen. Aber wenn du gewinnst, siehst du das vielleicht ein bisschen anders aus Fansicht. Ich denke mal, die Coaches werden auf jeden Fall nochmal genauer hinschauen. Aber man darf nicht vergessen, es war das erste Spiel nach Olympia. Muss erstmal gucken, wie sind die Spieler drauf. Ja, die jetzt gespielt haben bei Olympia, sind natürlich mehr oder weniger im Flow, auch wenn es ein anderer Flow war. Die nicht gespielt haben, klar, hatten vielleicht ein bisschen eine Regenerationspause, hat Leo Carlsson bestimmt gut getan, wie er ins Training eingestiegen und dann nimmt das jetzt alles so seinen Gang. Aber für den ersten Auftritt, wir haben gewonnen in einem extrem wichtigen Spiel, sind happy. Alles andere werden die Coaches jetzt auch mit den Spielern machen, was auch so das Training Sequenz angeht, Frequenz meine ich. Und viel Zeit, großartige Sachen einzustudieren bleibt nicht. Der Spielplan ist pickepacke voll. Aber wir trauen da unseren Coaches. Apropos Coaches, Joel Quenneville, ja, sein 1000. Sieg in der National Hockey League als Coach. Also von hier Chapeau, herzlichen Glückwunsch. Das muss man erstmal schaffen. Ist jetzt auch auf Platz 2 All-Time, was die Siege in der NHL angeht. Also wirklich, wirklich stark, muss man schon sagen. Und er hat natürlich auch einen großen Anteil, wie wir diese Saison dastehen, dass wir jetzt immer noch Ende Februar, Anfang März auf dem Playoff-Platz stehen und den auch verteidigen wollen, hat er natürlich sehr, sehr großen Anteil dran. Und wir können echt jetzt weg von der Geschichte, ihr wisst, was ich meine, rein sportlich gesehen wirklich froh sein, dass er bei uns ist. Ja, liebe Freunde, das war der Sieg gegen die Colorado Avalanche, will ich schon wieder sagen. Meine Güte, gegen die Edmonton Oilers. So, jetzt aber. Und es war wichtig, es war schön. Es war schön, wieder Ducks-Hockey zu sehen. Natürlich war ein wichtiger Sieg. Ich habe es jetzt oft genug betont. Aber es war nur ein Spiel von noch etlichen wichtigen Spielen, die vor uns liegen. Die Saison geht noch bis Mitte April. Und es wird verdammt wichtig sein, viele Spiele zu gewinnen, um eine gute Position in den Playoffs zu haben oder auch, was das primäre Ziel sein sollte, einen Playoff-Platz zu ergattern. Ja, wie geht es sonst weiter in der Liga? Am 6. März, es geht Schlag auf Schlag, das nächste, ja, ich nenne es, es ist ja schon Event, ne? Die Trading Deadline steht vor der Tür. Und da habe ich ja immer gesagt, dass ich davon ausgehe, dass wir dort auf jeden Fall was machen. Jetzt, ich will nicht sagen, dass ich da ein bisschen zurückrudern muss, aber auf jeden Fall könnte aufgrund des Salary Cap und Cap Space uns vielleicht doch vor unerwartete Probleme stellen. Jetzt denkt man natürlich, ey, ich gebe das mal bei Sporttrack ein und denkst so, ey, wir haben Cup Space bis sonst wohin. Ja, klar, aber wir müssen auch an nächste Saison denken, wenn, ich habe es hier oft genug gesagt, ein Jackson Lacombe mit 9 Millionen auf jeden Fall reinzählt und da hat er ungefähr so 8, über 8 Millionen auf jeden Fall mehr als jetzt. Leo Carlsberg wird einen neuen Vertrag bekommen. Kattegat hier kriegt einen neuen Vertrag. Ich würde mich freuen, wenn Trouba nochmal bleibt, aber nicht für die 8 Millionen, sondern für weniger. Mal gucken, ob er es macht. Rajko Gugas, ich weiß nicht, ne? Also wird schwierig, wenn wir so Verträge wie, tut mir zwar leid, aber von Vatrano weiterhin haben, wird das halt schwer, die alle unterzubringen, ne? Roger McQueen wird, denke ich mal, in die NHL eingesetzt. Natürlich erstmal ein Rookie-Deal mit ungefähr um die 900.000, aber trotzdem, wir haben noch einige andere Verträge, die auslaufen. Wir müssen die Backup-Goalie-Position angehen. Wir haben noch Husso unter Vertrag. Der Mrazek leider verletzt, aber der wird wohl wahrscheinlich aufgrund des Cap-Space da keinen neuen Vertrag bekommen. Das wird tatsächlich gar nicht so einfach. Das ist jetzt aber so ein bisschen Off-Season schon mit drin, aber wir müssen das im Kopf behalten. Deshalb würde ich mir wünschen, dass wir die, ja, erfahren, was ich mir sowieso schon überlegt habe und ich auch schon oft gesagt habe, dass wir gucken müssen, Spieler zu verpflichten, wo der Vertrag ausläuft, weil jetzt können wir ohne Probleme Spieler bezahlen, das ist kein Thema. Ja, aber dann traden wir halt nur für jetzt, ne? Und ich würde ungern einen First-Round-Pick abgeben. Die Spieler, die ich rausgesucht habe, sind, würde ich denen auch nicht bezahlen. Aber wir können von den Zweitrunden-Picks da schon was abgeben für Spieler, die uns jetzt halt nur die restliche Saison weiterhelfen und im Sommer höchstwahrscheinlich dann nicht mehr, weil wir die einfach nicht mehr unterkriegen. In der Offseason, jetzt nochmal schon vorwegzunehmen, habe ich mir überlegt, ob ich das irgendwo videotechnisch denn mit euch teilen kann. Ich habe so eine Tabelle erstellt, wo ich dann durchkalkuliert habe, wie das Caps-mäßig aussieht. Kannst du bei Sporttrack auch machen, aber ich habe schon den einen oder anderen Vertrag, den ich mir so ausgedacht habe, hinzugefügt oder was ich denke, was Leo Carlsson und Kattegat hier verdienen könnten. Und deswegen komme ich, wenn ich jetzt daraus komme, wo ich raus komme, dass für Radko Gugas das vielleicht eng werden könnte. Oder ich komme mal andersrum. Ich gehe davon aus, dass Trouba und Gugas zusammen nächste Saison nicht mehr hier sein werden. Dass man sich bei Vereinen entscheiden muss. Und auch andere Verträge von Spielern, die wichtig sind. Ne? Johnson halte ich für wichtig. Fjäll macht sich gut. Auch läuft Vertrag aus. Ne? Das sind vielleicht nicht die super Deals, aber es wird schon sportlich, die alle unterzubekommen, weil Leo Carlsson, da wollen wir uns das vormachen, das wird Double-Digit-Vertrag sein, also zweistellig, gehe ich mal stark von aus, außer es wird jetzt nur so ein Zwei-Jahres-Vertrag, aber meine Planungen sehen ja eh ganz anders aus. Gib ihm 8 Jahre, 11 Millionen oder vielleicht auch 12. Gib ihm das C und dann hast du deinen Franchise-Player und einen neuen Kapitän, auch wenn ich Gudas mag, aber das ist nun mal der Lauf der Dinge. Aber bevor wir da jetzt weiter uns vertiefen, das ist wirklich schon ein bisschen Off-Season dabei, aber das ist die Situation, wo wir uns gerade bewegen, dass wir auch mit Blick auf nächste Saison gucken, mit den ganzen Vertragsverlängerungen. Und ist ja, ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass wir Verträge von Leo Carlsson und Kattegat hier auf jeden Fall verlängern müssen. Da habe ich natürlich, hätte ich fast vergessen, und das muss auch erwähnt werden, auch an Pavel Mitjukow und Olin Zellweger Verträge laufen aus. Die kommen auch aus den Rookie-Deals und die wollen natürlich auch jetzt mal was verdienen. Und die Eingewächse müssen wir erstmal halten, ne? Also, ich denke mal, da sind wir uns wohl alle einig. Ich hoffe, die kommen uns ein bisschen entgegen, um vernünftig oder wissen, was sie an Anaheim haben. Auch wenn Vegas natürlich mit Steuervorteilen und Florida auch ruft. Aber vielleicht kann man ein bisschen auf Geld verzichten und weiß, dass man einem sehr talentierten Team weiterhelfen darf, wo man denkt, ey, hier habe ich vielleicht auch die Chance, mal den Cup zu gewinnen. Aber das ist wirklich sehr, sehr Zukunftsmusik. Aber bevor wir jetzt auf meine Kandidaten blicken, würde ich sagen, dass wir noch einmal kurz durchatmen.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Und willkommen zurück, liebe Hockeyfreunde, zum zweiten Teil der heutigen Episode. Und zwar ist das jetzt, oder wollen wir uns beschäftigen mit Spielern, wo ich denke, das ist nur eine Idee natürlich, welche Spieler wir holen können. Profil, ganz klar, können ruhig älter sein, ist überhaupt kein Problem. Es geht um das Hier und Jetzt, müssen schon in ihrer Rolle ja effektiv sein. Na klar, müssen schon ein paar Punkte gemacht haben diese Saison. Preis, also Salary, ist erstmal egal. Wir können einiges noch stemmen dieses Jahr. Aber wichtig war, die müssen im Sommer Free Agent werden, damit wir sagen können, alles klar, wir sind raus aus dem Vertrag, weil, wie gerade im ersten Teil schon gesagt, wird Cap Space und Salary Cap auf jeden Fall ein Thema werden nach der Saison. Aber lass uns mal reinstarten. Erste Personalie können wir auch eine Extra-Folge draus machen, ist Evander Kane von den Vancouver Canucks. Ja, klar, charakterlich müssen wir da vielleicht aufpassen. Da muss man gucken, wie er drauf ist. Er war bei Edmonton, hat da meiner Meinung nach auch in seiner Rolle performt. Charakterlich gibt es ja immer so Fragezeichen, auch ein bisschen Spielsucht dabei. Ist natürlich alles in der Vergangenheit, so was man gehört hat. 5 Millionen oder über 5 Millionen bekommt er bei den Canucks. Hat geliefert 26 Punkte bisher. Ja, klar. Muss man so sagen, schlechten Team aktuell. Ja, 26 Punkte ist zwar jetzt nicht so der Bringer, bringt Erfahrung mit, hat schon einiges gesehen, war im Stanley Cup Finale. Vielleicht kriegt man den sehr, sehr günstig. Sehr, sehr günstig meine ich wirklich vierte, fünfte Runde, Picks mäßig, sagt Vancouver, ach komm, der wird da wahrscheinlich eh nicht bei uns verlängern. Wir nehmen noch ein paar Picks mit und will nicht sagen, dass wir jetzt tanken oder sowas, was ja mit der Lottery eher ein bisschen schwierig ist. Aber ist ja jetzt egal, ob wir noch ein paar Spiele gewinnen oder nicht, wenn man es ganz stumpf nimmt. Ne? Müssen wir mal gucken, aber da müssen wir erstmal gucken, ob der auch charakterlich reinpasst. Ist natürlich sehr, sehr schwierig auch. Ne? Aber ich wollte ihn trotzdem mal mit reinnehmen. Weiterer Name ist Michael Bunting von Nashville, 4,5 Millionen aktuell. Das sind alles Zahlen, das können wir stemmen. Ne? Das können wir stemmen. Brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr extra sagen. Auch Unrestricted Free Agent 2026, also nach der Saison ist Schluss, mit dem Vertrag, den er jetzt hat, und kann beide Flügelpositionen spielen, was schon mal sehr positiv ist. Hat 30 Punkte aktuell erzielt bei Nashville, was ja jetzt auch so langsam ein bisschen Fahrt aufnimmt. Muss ja gucken, ob die Predators den überhaupt abgeben wollen. Ne? Aber es wäre natürlich auch ein Punkt, dass wir auf der Flügelposition noch ein bisschen Spielraum haben in der Entscheidung da rein. So ein bisschen gucken, wir müssen sehen, wann Fatrano wiederkommt. Und er könnte eine Position auf jeden Fall in der dritten Reihe bekleiden. Müssen wir natürlich gucken, wie er da reinpasst. 30 Punkte, ja, ist ja natürlich keine Monster-Ausbeute. Aber ich denke, man kann zumindest mal drüber nachdenken. Dann haben wir Scott Laughton. Toronto Maple Leafs, 1 Million, also weniger Risiko geht ja kaum, kann Center und linken Flügel spielen, aber nur 11 Punkte erzielt beim Team, was ja irgendwie noch in die Playoffs möchte, aber jetzt den Auftakt auch verloren hat gegen Florida. Müssen wir mal gucken, ne? Das habe ich mir einfach mit aufgenommen. Ist natürlich gut, wenn man mehrere Positionen spielen kann, wäre vielleicht dann auch nur einer für die vierte Reihe, dritte Reihe in der Rotation mal. Ja, so einen großen Impact wird er wahrscheinlich bei uns ja nicht haben. Denn der nächste ist Bobby McMahon, auch Toronto Maple Leafs, 1,35 Millionen. Center Position, 32 Punkte, das hört sich schon ein bisschen besser an. Könnte man überlegen, ob man ihn mit reinnimmt, obwohl viele bei uns auch Center spielen können, natürlich im Lineup. Müssen wir mal gucken, welchen Center-Typ wir da brauchen, ob wir noch Verletzungen haben vor dem Tief. Aber wir haben ja eigentlich keine Probleme aus Center. Leon Carlson, erste Reihe ist gesetzt. McTavish haben wir in der zweiten Reihe. Also wir haben schon Position. Natürlich kann McTavish auch mal außen spielen. Dann ist nur einfach eine Idee, die wir mal reinwerfen. Denn eine Position, wo ich gerne noch ein bisschen Druck noch mehr reinholen würde in der Verteidigerposition. Connor Murphy, Chicago Blackhawks, 4,4 Millionen. Right Defender. Es fehlt uns vielleicht ein bisschen im Line-Up, ne? Wenn wir jetzt nicht auf unseren Nachwuchs setzen mit Noah Varon, der ja Right Defender ist, aktuell bei San Diego, unserem Farmteam unterwegs, ist wahrscheinlich auch eher ein Thema für die nächste Saison. Ja, 12 Punkte gesammelt, klar bei Chicago als Verteidiger. Ja, ist okay, ne? 4,4 Millionen, das kannst du stemmen. Im Sommer, wie gesagt, ist bei den genannten Spielern ja eh Schluss. Kann man sich angucken und dann eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Aber wahrscheinlich suchen wir eher Spieler, die nur jetzt uns weiterhelfen können. Nächste Idee wäre Jamie Oleksik von Seattle. Die kämpfen um die Playoffs. Fragwürdig, ob sie den abgeben. 4,6 Millionen. Left Defender haben wir eigentlich ein paar. Nochmal ein Backup reinholen. Brauchst du ein Backup für 4,6 Millionen. Ist natürlich die Frage, ob man das unbedingt bezahlen will oder sie ankreien lassen will. 9 Punkte nur geholt, aber plus 6 Statistik ist okay. Vielleicht brauchen wir einfach nochmal einen Impuls auf der Verteidigerposition. Müssen wir mal einfach schauen, was da die Ideen sind, was uns da genau hilft. Wenn wir jetzt so rein auf die Stats gucken, wir kriegen viele Gegentore, haben trotzdem guten Torwart, ja, investieren in die Verteidigung. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir da noch eine Backup-Lösung finden. Also es geht viel mehr um Spieler in der dritten Verteidigerreihe, meiner Meinung nach. Das sind alles Ideen. So viel ist gar nicht da. Ich habe tatsächlich, bevor ich mal ein paar Teams durchgegangen bin, mal so ein bisschen rumgeguckt, wo was möglich wäre. Und war ein bisschen erschrocken, dass das so viel gar nicht in mein Beuteschema reinpassen, würde ich sagen. Natürlich gibt es noch ein paar Spieler, aber ne, haben Coaches und unser GM vielleicht noch ein bisschen andere Ideen als ich jetzt natürlich. Selbstverständlich. Die haben ja, denke ich mal, immer regelmäßigen Kontakt mit GMs und wissen auch über Spielerberater, was da genau Phase ist und wer wo weg möchte und wo ihm schon gesagt wurde, hey, kannst den Trade-Partner suchen. Das sind alles nur so lose Vorschläge auf den ersten Blick. Vielleicht gibt es noch ein paar Berichte, umso näher die Trading Deadline auch rückt. Nächste Idee war auch schon Thema im Sommer. Da geht es jetzt nur um Connection zum Head Coach und jemanden, der Erfahrung mit tiefen Playoff-Runs hatte. Jonathan Toews von Chicago Blackhawks, hätte ich fast gesagt. Von den Winnipeg Jets, ja, wir wissen um seine Vergangenheit, auch größere Auszeit mal genommen, aber er ist halt ein Erfolgsgarant gewesen mit Patrick Kane zusammen und den Chicago Blackhawks, hat uns ja das eine oder andere Mal dann auch das Herz gebrochen in den Playoffs, vor allem das eine Mal im Western Conference Finale. Natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, 2 Millionen aktuell, 19 Punkte gesammelt bei den Winnipeg Jets, wo es auch absolut nicht läuft. Aber vielleicht ist das dieses Puzzlestück, ich kreide mir das hier nochmal ein bisschen besser an, dieses eine Puzzlestück, was noch fehlt, ein Spieler für die Kabine, der die ganzen jungen Spieler, Leo Carlson, Cutter, ihr wisst ja, ne, ein bisschen an die Hand nimmt und weiß, was es heißt oder worauf es ankommt, in den Playoffs zu spielen und da nicht ganz nervös zu werden, hat auch schon Game 7 Spiele gewonnen, unter anderem gegen die Ducks, war erfolgreich in Stanley Cup Finals und hat wirklich in der Prime das ausgenutzt und 3 Cups geholt. Wären die Überlegungen wert natürlich. Weitere Überlegung auch Winnipeg, Logan Stanley, 1,25 Millionen Left Defender, 18 Punkte, ja. Was soll ich euch erzählen, bei Winnipeg läuft es überhaupt nicht. Kannst du froh sein, dass ein Spieler, der vielleicht interessant sein könnte, als Verteidiger 18 Punkte geholt hat. Ja, ist alles Death, ne? Ist alles ein bisschen, ja, für den Playoff-Run ein bisschen Qualität nochmal reinholen ins Lineup oder in den Kader generell, um zu gucken, sollte wirklich günstig zu haben sein, denke ich. Cole Belfetti ist auch ein Kandidat, 3,25 Millionen, kann alle Positionen offensiv spielen, 19 Punkte gesammelt, ja. bei den Jets ist aktuell ja nicht das Maß aller Dinge, leider weiß ich auch nicht, was da passiert ist. Letzte Saison wirklich erfolgreich gewesen, zumindest in der Regular Season. Aber das ist ja nicht unser Thema hier. Unser Thema ist, wie können wir uns noch verstärken, beziehungsweise es geht auch eher um Erfahrungswerte, glaube ich jetzt, ne? Wenn wir darüber nachdenken, dass es vielleicht doch echt in die Playoffs gehen könnte und dann viele Spieler bei uns auch ihr erstes Playoffs-Spiel machen werden, ist ja auch ganz klar. Ich meine, wir haben Lukas Dostal, wir haben Spieler, die schon bei Olympia dabei waren, wir haben auch Spieler, die schon den Cup gewonnen haben, so ist es nicht. Wir haben Spieler, die schon viele Playoffs-Spiele gespielt haben, aber wir haben auch Spieler, die bei Olympia jetzt dabei waren, WMs gewonnen haben mit unseren, mit dem tschechischen Duo Dostal und Gudas. Aber dennoch die ganzen anderen Führungsspieler, Leo Carson, McTavish, Terry. Also Playoff ist nochmal fast eine andere Sportart, ne? Nochmal eins drauf, ne? Nochmal schneller, nochmal intensiver, noch mehr Druck und Euphorie in den Hallen, Euphorie bei den Fans, wäre auch schlimm, wenn das nicht so wäre. Vielleicht kann uns der ein oder andere Spieler noch weiterhelfen, der das schon alles nicht nur erlebt hat, sondern auch Anführer der ganzen Sippe war. Und Jonathan Taves finde ich vom Typen her sehr, sehr interessant. Und mit Cranwell natürlich jemand an der Seite, die man kennt sich, ne? Ich weiß nicht, wie das Verhältnis jetzt noch weiter ist, ne? Aber was man so im Sommer gehört hat, weiterhin gut. Und dann schauen wir einfach mal. Also ich bin weiterhin eigentlich sehr dennoch überzeugt, dass wir was machen werden. Ob wir noch jemanden abgeben, ja, weiß ich nicht. Eigentlich willst du ja dich ja weiter verbessern. Und bist ja kein Rebuild-Team mehr im eigentlichen Sinne, weil der Rebuild sollte jetzt schon abgeschlossen sein und wir sollten jetzt auch ein Käufer-Team werden. Das heißt nicht, dass wir First-Round-Picks jetzt ohne Grund rauswerfen, aber das war ja auch, was der Panarin-Trade gezeigt hat, das war ja das, was ich auch prophezeit habe, dass wir den halt nicht holen, wenn es unbedingt um eine Verlängerung geht. Weil das kriegen wir nicht unter und einen Spieler jetzt zu holen, vor allem der wollte ja unbedingt eine Verlängerung haben, macht denn keinen Sinn, obwohl der Preis ja sehr, sehr günstig war, was die Kings abgegeben haben. Aber ja, darum soll es jetzt nicht gehen. Der ist nun mal bei den Kings und die Kings haben 8-1 gegen die Oilers verloren heute Nacht. Das lassen wir einfach mal so stehen. Ja, ich denke, das waren so die Ideen jetzt nochmal zur Trading Deadline. Nochmal kurz, 6. März ist bald, tatsächlich heute ist der 27.02. Und bald ist auch der Hockey Day in Germany, genauer gesagt in Düsseldorf. Und ich kann euch sagen, wen es interessiert, natürlich, ich werde dabei sein, ich werde vor Ort sein und würde das Ganze mal versuchen, ein bisschen zu dokumentieren auch. Und freue mich schon wahnsinnig. Ist ja für mich oder für uns, denke ich mal, DAX-Fans eh geil, dass das Spiel da auch live übertragen wird. Ich habe auch eine weite oder etwas weitere Antwort vor mir. Ist nicht so, dass das um die Ecke ist. Also schon ein bisschen Aufwand verbunden und ich freue mich da total drauf und bin gespannt, wie das Ganze aufgezogen wird und wen man da so trifft. Ja, liebe Hockeyfreunde, das soll es für heute gewesen sein. Update zu unserem DAX, auch wenn nur ein Spiel gespielt wurde. Das war erfolgreich, also 100% Siege nach Olympia. Und jetzt geht voller Fokus auf, wir wollen die Playoffs, alles andere wäre Schwachsinn. Also, macht's gut, bleibt gesund und ciao.